Ich werde tagtäglich niedergemacht, diffamiert, bedroht, weil ich Sachen sage, die ihr nicht in der Lage zu sagen. Und sorry, ich brauche euer Dankeschön nicht. Ich brauche Unterstützung, indem alle den Mund aufmachen und anfangen, darüber zu reden. Ja, es werden Kritik geben, die ist legitim in einer Demokratie. Aber es kann nicht sein, dass wir aufgrund von Angst einfach Themen komplett sprachlos machen und daraus gewinnen nur die Falschen und nicht wirklich die Demokratie.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow.
In der heutigen Episode geht es um eine Gesellschaft, die Haltung braucht und doch oft sprachlos bleibt, wenn es darauf ankommt. Was passiert, wenn Führung schweigt, statt Klartext zu sprechen? Und warum verwechseln wir Demokratie mit Konsens und echte Diversity mit Symbolpolitik? Unser Gast ist Ahmad Mansur, Psychologe, Autor und einer der wichtigsten Stimmen für Integration, Demokratieförderung und den Mut, auch Unbequemes auszusprechen. Lieber Ahmad, wie gefährlich ist es, wenn aus Angst vor Kritik nur noch geschwiegen wird, statt geführt? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Heute erwartet uns ein Gespräch, das relevanter kaum sein könnte. Es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt, Integration, Extremismusprävention und die Rolle von Unternehmen in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Wir leben in einer Ära, in der Polarisierung und Radikalisierung wieder zunehmen. Wer heute Verantwortung trägt, braucht nicht nur klaren Blick für wirtschaftliche Herausforderungen, sondern auch Mut, Haltung und die Fähigkeit, Brücken zu bauen. Unser heutiger Gast, unser absoluter Wunschgast, verkörpert genau das. Ahmad Mansur ist einer der profiliertesten Experten für Extremismusprävention, Integration und eben Demokratieförderung in Deutschland. Geboren als arabischer Israeli, lebt er seit 2004 in Berlin. Als Diplompsychologe, Autor, Gründer und Geschäftsführer der Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention hat er sich einen Namen gemacht. Er berät Unternehmen, Institutionen und die Politik, hält Vorträge, schreibt Bücher und wurde für sein Engagement vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ahmad Mansur. Lieber Ahmad, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich unendlich und bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Ja, sehr gut. Herzlichen Dank. Die allererste Frage, die wir ehrlich gesagt jeden unserer Gäste stellen, habe ich bei deiner Vorstellung etwas ausgelassen oder vielleicht sogar fehlinterpretiert oder müsste unbedingt noch was rein?
Fehlinterpretiert definitiv nicht. Es kommt natürlich auf das Gespräch. Ich habe so viele Identitäten in mir, so viele Erfahrungen. Ich habe Sachen erlebt, die jetzt nicht zu einer ganz normalen Biografie gehören. In Konfliktland groß geworden, Kriege erlebt, dann diese Auswandern nach Deutschland, die mich dahin gebracht, wo ich heute Abend bin, also mit euch zusammenzureden und so coole Beschreibungen zu bekommen. Der Weg dahin ist natürlich enorm schwierig gewesen, aber das wird wahrscheinlich jetzt, wenn wir darüber sprechen, auch nochmal ein bisschen konkretisiert.
Ja, da würde ich mal gleich reinspringen. Und zwar wäre meine Frage tatsächlich, wenn wir so langsam mal aufwärmen könnten, wenn Diversity so reizvokabel werden würde, ist es ja derzeit. Die Frage ist, noch diverser, geht das überhaupt? Aber wie kann man Konstruktivität in die Vielfalt wiederbringen, ohne in diese ideologische Falle zu tappen, also ohne diese Fronten gegeneinander zu haben? Gibt es da eine Möglichkeit? Hast du eine Idee?
Ja. Also jetzt geht's wirklich los. Also das ist ein Thema, die mich sehr, sehr beschäftigt. Ich erinnere mich an Gespräche, Vorträge, Beratungssituationen bei Unternehmer, wo ich gesagt habe, es ist Wahnsinn, was ihr da macht. Das ist nicht Diversity. Das ist nicht Vielfalt. Also es kann nicht sein, dass ihr so viel Geld ausgibt für Diversity-Training, der übrigens teilweise nachweislich kontraproduktiv wirkt, dass die Mitarbeiter danach noch vorurteilhafter reagieren, weil sind ja Diversity-Training hängen sehr von das, was die Leute eigentlich auch an Methode, an Art und Weise mitbringen. Das heißt, wenn ich dann in einen Unternehmer reingehe und die Mitarbeiter Vorwürfe mache, und zwar einen Tag lang, kann ich nicht erwarten, dass sie danach offener werden. Im Gegenteil, sie verharren auf das, was ihnen ausmacht, was ihre Identität geht, und es gibt eine Trotzreaktion danach. Mhm. Und das muss man vermeiden. Ich arbeite zum Beispiel bei der Polizei Berlin, und bevor ich dahin gehe, kommen andere Akteure und versuchen so Diversity und Vielfalt zu vermitteln. Und ich brauche erstmal 3 Stunden, um diese Leute dazu zu bewegen, offener zu werden, weil sie das Gefühl haben, da kommt einer von außen, der wird sie jetzt niedermachen. Der wird jetzt sagen, wo sie überall rassistisch sind, wo sie Racial Profiling betreiben. Mhm. Und ich versuche zu sagen, nein, ich möchte euch gewinnen. Und ich fange mit einer Wertschätzung an und sage, ihr macht großartige Arbeit, ihr werdet tagtäglich kritisiert, aber ich sehe auch das Positive, und das machen ganz viele Diversity Training nicht. Ich werde sogar sagen, dass viele Unternehmer das einfach aus Pflicht getan haben, um ein bisschen so cool und in zu sein, aber sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Diversity haben die meisten Unternehmer. Sie haben Menschen unterschiedlicher Herkunft, Menschen mit unterschiedlicher Biografien, und da soll die Arbeit sein, indem man die Leute zusammenbringt, Begegnungen schafft, indem man Leute zur Reflexion bringt, indem man auch Maßnahmen mit installiert in den Arbeitsalltag, in einen Unternehmer, die nicht jetzt eine Seite irgendwie verdächtig macht und sagt, ihr seid die Weißen, die Rassisten, und die anderen sind die Opfer, und so muss es jetzt eigentlich laufen. Im Gegenteil, die Leute müssen miteinander in einen Dialog gehen, auch im Alltag, um einfach Vorurteile abzubauen. Das ist meine Methode, das, was ich versuche zu tun, ohne jetzt ganz schnell mit einer unflexiblen Ideologie in Unternehmen zu gehen und zu sagen, die Hälfte ist jetzt Täter und die andere Hälfte ist Opfer, und das verkaufe ich als Diversity. Das ist definitiv nicht, und das bringt uns auch nicht weiter.
Das bringt mich fast automatisch zur nächsten Frage. Und ich sag mal, eine Gegenreaktion hatten wir jetzt relativ heftig, oder haben sie noch relativ heftig, in den USA. Weil Donald Trump dreht das ja nun alles, sagen wir, massiv zurück. In Deutschland hatte das unter anderem zur Folge, dass SAP sich ja auch erstmal von der Frauenquote und einigen Bestandteilen verabschiedet hat. Wie siehst du das jetzt? Ist das eine Sache, dreht sich das alles zurück? Ist das eine wirklich gefährliche Situation? Pendelt sich das ein? Wie ist deine Meinung dazu?
Also in den USA definitiv, weil da geht es nicht um einen Normalzustand zurück, sondern es geht um den anderen Extremer. Das heißt, da wird auch jetzt auf einmal Cancel Culture betrieben, wo es nicht um Offenheit und so weiter, sondern um das Niedermachen der anderen Seite. Bei der Quote bin ich sehr, sehr ambivalent. Ich diskutiere das sehr oft mit meiner Frau. Ich bin eine andere Meinung, sie ist für die Frauenquote. Ich kann nur persönlich beantworten und sagen, wenn wir einen Zusammenhalt haben wollen, eine Gesellschaft, dann geht es nicht um Herkunft, da geht es nicht um Geschlecht, da geht es nicht um sexuelle Orientierung, sondern um Können, um Leistung. Und ich möchte nirgendwo eingestellt werden oder eine Arbeit finden oder bekommen, weil ich jetzt Migrant bin oder weil ich Moslem bin oder weil ich People of Color bin. Ich bin da mit meinen Defiziten und mit meiner guten Seiten, und wenn ich eine Arbeit bekomme, dann sollte es nur um Leistung gehen. Wenn wir wirklich auch transparent sein sollen, dann geht es darum, dass wir Leute einstellen in Unternehmen, die was mitbringen, jenseits jeglicher Herkunft oder Religion. Und das ist leider nicht der Fall, wenn man dann die Quote einstellt und wenn man dann in Unternehmen Leute diese Stellen bekommen, nur aufgrund von ihrer Herkunft. Das ist übrigens auch nicht Antirassismus, meiner Meinung nach. Antirassismus bedeutet Gleichberechtigung aller Menschen und nicht Gleichstellung aller Menschen mit ihren besonderen Merkmalen.
Also könnte man sagen, du bist kein Fan von positiver Diskriminierung.
Ich finde, positive Diskriminierung ist auch eine Diskriminierung.
Okay, alles klar.
Und auf die Metaebene, wenn wir das schauen, auf die Metaebene wird das auf Dauer nicht wirklich das Akzeptanz schaffen in der Bevölkerung. Ja. Wenn ich ein sehr gut gebildeter Wissenschaftler Interesse an eine Stelle an einer Universität Und dann merke ich, dass nicht, was ich veröffentlicht habe, nicht mein Können, nicht meine Bereiche das Entscheidende, sondern zu welcher Minderheit ich gehöre, dann glaube ich nicht, dass es auf Dauer mehr Akzeptanz und Offenheit in der Gesellschaft schafft. Im Gegenteil.
Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt gerade eben nochmal drauf zurückgehen. Wenn du sagst, dass es vielleicht gar nicht, Diversity gar nicht vielleicht so ehrlich gemeint ist, sondern vielleicht modern und deswegen wird es eher so ein bisschen drüber gestülpt, wirkt es auch ein bisschen aufgesetzt. Das ist bei uns, das erleben wir auch immer wieder mal. Aber dann ist es ja eigentlich eher mal ein Thema für die Chefetage, oder? Also dass man sagt, okay, ihr müsstet wirklich mal drüber nachdenken, was ist überhaupt Diversity und was sind vielleicht sogar die Vorteile? Was denkst du denn oder was sind aus deiner Sicht die Vorteile, warum sich vielleicht Unternehmen unbedingt damit auseinandersetzen sollten?
Also nochmal, die Frage ist nicht pro oder contra Diversity, sondern wie ist die Methode, um Diversity zu vermitteln? Und ich habe zunehmend das Gefühl, dass vor allem in der Führungsebene Leute aus Pflicht irgendwas tun müssen, um einfach ihre Unternehmer in einem guten Licht zu bringen, aber nicht eine wirklich emotionale Auseinandersetzung mit den Themen. Ich werde sehr oft gebucht in Unternehmen, wo es ganz viele Konflikte da gibt. Ja. Und eine der ersten Sachen, die für sie wichtig ist, ist nicht, welche Ergebnisse rauskommen, sondern dass hier Schweigepflicht herrschte, dass man diese Problematik nicht nach außen bringt. Oh, und dann gehe ich in einen Unternehmer und sehe, wie groß Diversity und da werden Menschen abgebildet, unterschiedliche Herkünfte. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das finde ich großartig. Wir sind ja eine Multikulti-Gesellschaft. Also egal, ob meine Tochter in der Schule bringe oder ob ich dann in eine Schule gehe oder ob ich einkaufen gehe, das ist unser Alltag. Wir sind ein Wanderungsland. Wir haben Menschen unterschiedlicher Herkünfte und die Begegnung mit diesen Menschen erlebe ich auch nicht diffiziell, sondern das ist ganz normal, das gehört zur Normalität dazu. Aber wenn man sie aufzwingt, ohne wirklich Inhalt dahinter auch zu schaffen, indem man auch schaut, wo sind die Konflikte in einem Unternehmer? Warum gibt der afghanische Auszubildende die Frauen nicht die Hand? Warum werden dann weibliche Führungskräfte nicht akzeptiert von bestimmten Leuten? Warum hat der Chef ein Problem, wenn jemand dann dreimal außerhalb seiner Pausen dann beten geht? Oder wenn er dann auf Sachen beharrt, die in eine Unternehmerkultur nicht dazugehören. Das sind Alltagssituationen, wo eine Sprache stattfinden soll und die Sprache ist nicht vorhanden, aber man macht Diversity-Training für die Chefetage und da sind alle super, super glücklich und das können sie in ihren jährlichen Bereichen auch schreiben, aber Inhalt und Substanz ist nicht wirklich dahinter und das sollte man ändern. Diversity ist enorm wichtig, die ist die Realität, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir sie vor allem in Deutschland im Westen in den letzten 4-5 Jahren erlebt haben.
Was denkst du, müsste denn sich im Mindset der Führungskräfte ändern? Wie könnt ihr denn herangehen, um das zu ändern? Was wäre der praktische Weg in die Richtung?
Ich glaube, Ehrlichkeit und Mut. Mut, die Probleme zu sehen und keine Angst zu haben, solche Probleme auch zu thematisieren. Ich habe in den letzten Monaten, vor allem nach dem 7. Oktober 23 und die Ereignisse in Israel, das Gefühl, vor allem in Universitäten, aber auch in Unternehmer, dass die Führung oder Führungskräfte Angst haben, Probleme zu thematisieren und Lösungen zu suchen. Die meisten wollen einfach, dass die Probleme aufhören, sie sind komplett überfordert und zeigen nicht wirklich Mut, um dann auch klare Regeln, klare Haltungen zu zeigen. Das fehlt überall und ich glaube, das hat mit einem Missverständnis oder mit einem Verständnis von Führung, den ich absolut nicht teile. Ich bin nicht da.
Aber kannst du die Angst, natürlich, ich wollte fragen, ob du die Angst denn nachvollziehen kannst. Also ich kann sie in Teilen nachvollziehen.
Ich verstehe diese Angst sehr gut. Aber ich verstehe auch Forum ganz anders. Meine Aufgabe ist genau bei solchen Momenten auch Forums zu zeigen und in der Lage zu sein, auch Sachen zu bewegen, die vielleicht nicht allen gefallen. Und das ist unser Problem gerade. Lass uns das bis zum Ende denken. Was passiert, wenn alle Angst haben? Wenn keiner darüber spricht? Wenn dann Probleme unter den Teppich gekehrt sind? Wenn dann alle das Gefühl haben, sie können alles leisten in diesem Unternehmer oder an dieser Universität? Der Ergebnis dafür ist eigentlich Chaos. Und das ist genau, was wir überall erlebt haben. Die Leute haben das Gefühl, die können alles leisten und da gibt es kaum Konsequenzen, weil die Führungskräfte in diese Sache und in vielen anderen Themen rund um Rassismus, Multikulti, Antisemitismus, also die Tabuthemen in unserer Gesellschaft, das sind Themen, wo die Leute nicht den Mut haben. Und das ist meine auch Kritik an die Führungskräfte, mit denen ich zu tun gehabt habe. Dass ihnen diese Haltung fehlt, dass man über Jahre den einfachen Weg gegangen ist, nach außen irgendwie Offenheit gestrahlt hat und das Gefühl, wir haben uns alle lieb, aber da, wo Probleme entstanden, wenig handlungsstarker Menschen vorhanden waren, die bereit waren, auch manchmal Tachles zu sprechen oder Sachen zu veranlassen, die natürlich auch Kritik mit sich bringen. Übrigens, ich mache Karriere in Deutschland, indem ich das Selbstverständliche sage und dann bekomme ich unglaublich viele E-Mails, danke für Ihren Mut, und dann frage ich mich, was ist das für ein Mut? Ihr schickt mir dahin, ich gefährde mein Leben, ich werde tagtäglich niedergemacht, diffamiert, bedroht, weil ich Sachen sage, die ihr nicht in der Lage zu sagen. Und sorry, ich brauche euer Dankeschön nicht. Ich brauche Unterstützung, indem alle den Mund aufmachen und anfangen, darüber zu reden. Ja, es werden Kritik geben, die ist legitim in einer Demokratie. Aber es kann nicht sein, dass wir aufgrund von Angst einfach Themen komplett sprachlos machen und daraus gewinnen nur die Falschen und nicht wirklich die Demokratie.
Das führt mich zu einer ganz interessanten Frage. Du bist ja nun tatsächlich schon in vielen unsicheren Verhältnissen gewesen und bist es immer noch zum Teil. Also was bedeutet denn beispielsweise Sicherheit für jemanden oder wie kann jemand versuchen, innere Sicherheit zu erlangen, wo äußere Sicherheit gerade in Frage steht? Das ist eine Situation, wo in Deutschland gerade sehr viel, sagen wir mal, Neues geschieht. Also es gibt auf einmal militärische Bedrohungen, die gab es ja jahrzehntelang nicht. Es gibt wirtschaftliche Bedrohungen, es gibt großen Ärger mit China, es gibt großen Ärger mit den USA. Also alles ist unsicher und sag mal, die Menschen kennen das nicht. Hast du einen Ratschlag, was sie tun können?
Boah, das ist ein Thema, die mich auch sehr, sehr persönlich beschäftigt. Ich bin auch ein Vater und du hast ganz viele so Konflikte auf internationaler Ebene erwähnt. Aber das, was die Leute am meisten beschäftigt, ist, kann ich meine Tochter mit der Bahn nach Hause fahren lassen? Kann ich mit ihr ins Schwimmbad gehen? Wie gefährlich ist die oder die Orte in Berlin oder in Frankfurt oder in Köln? Das sind auch neue Fragen. Ich meine, vor 20 Jahren bin ich um 3 Uhr nachts von Partys nach Hause teilweise gelaufen und ich habe nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht, ob das gefährlich für mich wäre oder nicht. Und für viele Frauen genauso. Die Atmosphäre, die Stimmung, aber auch die subjektive Sicherheit, so viele Menschen in Deutschland hat sich verändert und sie hat sich verändert in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und das belastet die Leute sehr. Und ich bin nicht ein großer Freund dafür, die Menschen mit Statistik vorzukommen, zu sagen, Deutschland ist sicher und eure Angst ist unbegründet. Angst ist da und da muss man darüber reden. Und was ich die Leute empfehle, das, was ich auch eigentlich mit meiner Familie mache, ist immer auch die Angst zu artikulieren und dann mit anderen Menschen in Dialog zu gehen, weil in dem Moment, wo vielleicht den Gegenüber, in diesem Fall meine Frau, meine Angst anders bewertet oder die Situation anders bewertet, dann gibt mir das ein bisschen Reflexionsmöglichkeiten. Und das sollten die Leute auch machen. Die Leute müssen auch verstehen, dass wir riesen Glück gehabt haben, über 70 Jahre in Frieden, in Wohlstand und in Sicherheit zu leben. Die Welt ändert sich. Das überfordert enorm viele Leute. Das sehen wir ja seit Corona. Corona hat den Alltag verändert. Zum ersten Mal saßen wir zu Hause. Es gab keine Schulen. Es gab viele Sachen, die für uns selbstverständlich waren, auf einmal nicht mehr. Dann kam natürlich auch der Ukraine-Krise, also Krieg in Europa. Dann kam diese subjektive Unsicherheit in unser Umfeld. Dann kam natürlich der Nahostkonflikt, der Klimakrise, die Inflation, die Angst um die Zukunft. Das überfordert ganz, ganz viele Leute. Und um diese Menschen nicht zu verlieren, bin ich absolut für Dialog. Darüber reden, die Ängste einfach ernst nehmen und mit Menschen in Gespräch zu gehen. Das fehlt enorm. Vor allem, weil wir auch keine Erfahrung in Krisenbewältigung haben, weil wir viel dazu lernen. Ich bin in Israel groß geworden. Ich habe so viele Krisen erlebt. Ich habe so viel Armut, so viele prekäre Situationen erlebt, dass ich für mich eine Art von Resilienz entwickelt habe. Ich reagiere ganz anders. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Als Corona losgegangen ist, wusste ich ganz genau, was man zu tun hat, was man zu kaufen hat, wie man vorsorgt, wie man dafür sorgt, dass halt zu Hause genug Sachen ist, dass das Auto vollgetankt ist, dass man Batterien hat und Akkus, damit es, falls es halt zu einer Blackout kommt. Meine Frau, die in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, die konnte damit null anfangen. Für sie war das komplett übertrieben. Aber ich greife zur Situation, die ich vorher kannte. Ich saß ja einen Monat im Jahr 1991 in Lockdown zu Hause, als Saddam Hussein Israel mit Raketen angegriffen hat. Ich weiß, was man braucht. Und nochmal, ich möchte nicht, dass die Leute sozusagen Angst bekommen, aber wir sind in eine Phase, wo die Krisen oder die Multikrisen häufiger geworden sind. Und da sollten wir ganz andere Resilienz in der Gesellschaft entwickeln, die wir gar nicht haben, weil wir uns darum nicht gekümmert haben. Das fängt in Flexibilität im Denken, dann geht es um Community-Unterstützung. Also wo sind die Leute, wenn ich irgendwie eine Situation habe, wo ich Hilfe brauche, wo ich dann anrufen kann oder dahin gehen kann. Dann Politik, die auch die Leute ein bisschen Sicherheit gibt, die ihre Themen anspricht. Und wir sind ganz am Anfang. Das wird irgendwann kommen, weil leider Krisen machen uns auch resilienter. Aber die Situation gerade schafft massiv Verunsicherung der Bevölkerung. Und da empfehle ich die Leute einfach, in Dialog zu gehen, mit den Menschen zu reden und nicht in dunkle Tunnels in den sozialen Medien zu landen, wo dann Verschwörungstheorien, Extremismus und irgendwelche Unsinn dann erzählt wird, wo die Leute dann das Gefühl haben, die Welt wird ihnen sehr einfach erklärt und sie können da mithalten.
Bei den allermeisten Feedback-Gesprächen oder auch Gruppendynamik-Kursen, die es so in Coachings-Unternehmen gibt, ist es ja relativ häufig so, dass gesagt wird, Feedback muss immer positiv sein. Sage nur die guten Dinge. Das, wenn ich es richtig gesehen habe, steht so ein bisschen deiner Forderung, Leute, streitet euch etwas mehr entgegen. Wie siehst du das?
Weißt du, wie viel ich darunter leide? Ich halte einen Vortrag und dann gehe ich nach dem Vortrag zu den Institutschef, der mich eingeladen hat und sagt, wie fanden Sie das? Und dann redet er positiv und ich versuche herauszufinden, was meinte er damit? Und ich bin nicht schlauer danach. Das heißt, mit meiner Sozialisation in Israel, wo die Leute mir vor Augen oder ins Gesicht gesagt haben, Entschuldigung, das war scheiße, ich erwarte mehr von dir. Und auf einmal komme ich in eine Gesellschaft, die ihre Worte so formuliert, dass am Ende ich nicht verstehe, was die Leute von mir wollen oder wie sie das oder dies bewerten. Ich finde, genauso auch übrigens bei Arbeitszeugnissen, wo man irgendwo zwischen den Zeilen lesen und da braucht ein Lexikon, um zu verstehen, was da gemeint ist. Und bei Feedbackgespräche, damit kann ich als jemand, der im Nahen Osten sozialisiert, vor allem in Israel, eine sehr direkte Gesellschaft nichts anfangen. Das nervt mich, das überfordert mich, das verunsichert mich. Ich weiß es nicht, ob die Leute, die hier sozialisiert sind, auch so denken, aber ich glaube, wir können die Leute auch zumuten, dass sie auch manchmal Feedback bekommen, der negativ ist, wo sie vielleicht auch viel schneller verstehen, wo ihre Schwachpunkte sind und daran arbeiten können. Ich werde es mit meiner Tochter genauso machen. Ich werde nicht alles so positiv formulieren, sondern da, wo ich sehe, da ist eine Sache nicht gut gelaufen, dann formuliere ich das liebevoll natürlich, aber ich sage, was Sache ist und darunter leide ich massiv. Ich leide übrigens auch, wenn wir über Interkulturalität sprechen, über der Unterschied zwischen meine Sozialisation in Israel. Ich komme von einer Low-Context-Gesellschaft. Das heißt, die Israelis versuchen in schneller, kurzer Sätze zu sagen, was Sache ist. Und dann gehe ich hier in Gesprächen und in Meeting, wo man eine Stunde braucht, um eine Sache zu sagen, die man in Israel innerhalb von 5 Minuten zu Ende bringt. Ich kann damit nicht anfangen. Das überfordert mich massiv. Ich bin ja mittlerweile 50 und ich sage, tut mir leid, aber ich mache es nicht. Sag mir am Ende, was ihr von mir wollt und dann mache ich. Ich merke sogar in meiner Kommunikation mit meiner Frau, dass es mir nicht darum geht, das Problem zu formulieren oder auszuformulieren, sondern wenn sie dann bei dem Problem ist, bin ich schon 2 Schritte in der Lösung, weil so bin ich sozialisiert, so habe ich gearbeitet. Sie braucht noch Zeit, um das Problem nochmal zu formulieren. Das ist nicht meine Sozialisation. Und das zeigt übrigens jetzt im Positiven, wie groß ist der Schatz von Menschen, die vielleicht von anderen Kulturen kommen, die dann unsere Gesellschaft auch im Positiven verändern können oder mindestens dann eine gewisse Bewegung im Unternehmer bringen. Das zeigt aber auch, wie Vielfalt auch im Alltag herausfordernd sein kann, wenn dann die Leute auf der oder an der gleichen Sache arbeiten, aber ganz viele Perspektiven zeigen. Das ist positiv, es ist aber auch herausfordernd.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Es gibt ja im Migrationskontext die Meinung, dass man tatsächlich sowohl in Unternehmen als auch Organisationen, dass ein großes Problem darin besteht, tatsächlich, dass nicht klar formuliert wird, was denn die Anforderung ist. Gerade das genau, was du sagst. Glaubst du, dass es im Prinzip generell in der Organisations- und Unternehmenskommunikation auch ein Problem ist?
Ich glaube, wenn der Mitarbeiter Thomas heißt, dann weiß jeder, was die Anforderungen sind. Wenn der Mitarbeiter dann Ahmad oder Yassin heißt, dann sind die Leute komplett verunsichert. Ich appelliere, und das sage ich immer wieder, gleiche Regeln für alle. Es interessiert mich nicht, woher die Leute kommen. Ich sehe Migrationshintergrund nicht als etwas, wo dann die Leute eine Sonderbehandlung bekommen sollen. In dem Moment, wo jeder Unternehmer weiß, egal woher die Leute kommen, es gehört dazu, wenn der Chef eine Frau ist und etwas sagt, dann soll das getan werden. Und es ist, gehört nicht zu interkultureller Kompetenz zu verstehen, dass dieser junge Mensch patriarchalisch sozialisiert sind und deshalb kann er eine Frau nicht zuhören oder möchte er nicht oder kann sie nicht ernst nehmen. Und deshalb schicken wir einen Kollegen, der männlich ist, der sagt, was die Frau als Forum gesagt hat und das verkaufen wir als interkultureller Kompetenz. Das ist Bullshit. Ich appelliere an alle, bitte gleiche Regeln für alle und lasst euch nicht verunsichern. Tut das. Diese Menschen brauchen diese Regeln. Sie brauchen eine klare Sprache. Die brauchen jemanden, der sagt, so Junger, so nicht. Also das ist deine Chefin und du musst zuhören und du musst das tun, was sie von dir will. Und dies als Frau ernst zu nehmen, auch wenn du anders sozialisiert bist. Und das passiert viel zu wenig. Viel zu wenig. Eigentlich klingt das verdammt nochmal so einfach, so selbstverständlich, so klar und trotzdem scheitern die meisten in der Kommunikation, weil sie komplett verunsichert und wie du vorher gesagt hast, die Angst als Rassist, als interkulturell inkompetent zu gelten, macht diese Leute einfach unsicher. Ich gebe ein Beispiel im Kontext von der Polizei. Also ich sehe so, wie ich aussehe, heiße Ahmad Mansour, People of Color, genetisch gesehen 99% aus dem Nahen Osten. Und dann werde ich erwischt bei einer Verkehrskontrolle, weil ich bei einer 30er-Zone 55 gefahren bin. Das wird teuer und das wird auch dann nicht lustig für mich. Ich kann jetzt den Polizist gegenüber sagen, Entschuldigung, das war irgendwie doof von mir, ich übernehme Verantwortung. Oder ich kann den Polizist sagen, Racial Profiling, du hast mich nur gestoppt, weil ich so aussehe. Und auf einmal merke ich in solchen Gesprächen, dass der Schwerpunkt nicht mehr die 25 km/h zu schnell ist, sondern der Schwerpunkt ist diese Rechtfertigung, ich bin gar nicht rassistisch oder ich mache das nicht, weil du so aussiehst. Und das wird genutzt von ganz, ganz vielen Leuten. Und das meinte ich mit Verunsicherung. Und genau das müssen wir abbauen, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die mit Multikulti selbstverständlich umgeht, die viel reflektiert. Ja, es gibt auch Rassismus natürlich in unserer Gesellschaft, aber sich nicht verunsichert lässt, da wo es nicht notwendig ist, verunsichert zu sein.
Ich würde gerne auf ein Beispiel eingehen, was du ja schon mal genannt hattest. Wenn jetzt ein Mitarbeiter mit einem anderen kulturellen, religiösen Hintergrund eben seiner Vorgesetzten nicht die Hand geben möchte. Jetzt könnte man ja sagen, aus seinem Kontext heraus darf er es nicht machen, hat er nie so gelernt. In unserem Land gehört sie es aber, hat es mit Respekt zu tun. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn er es verweigert? Also wie ich kriege ihn wahrscheinlich ja nicht davon überzeugt. Ich kann ihn ja wahrscheinlich auch nicht dazu zwingen. Oder kann ich ihn zwingen? Was würdest du in der Situation der Führungskraft, der weiblichen Führungskraft raten?
Also es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen jemandem, der nicht durchführt, was die weibliche Chefin von ihm möchte. Das ist eine Arbeitsverweigerung und da muss auch Konsequenzen da sein und zwischen diese Hand geben. Ich kann niemanden zwingen, die Hand zu geben. Ich kann das aber problematisieren. Ich kann ihm sagen, warum ich das nicht gut finde und warum ich vielleicht auch beleidigt auch, dass ich als Sexobjekt wahrgenommen, wenn ich dann nur die Frauen als Mann nicht die Hand gebe oder wenn ich nur die Männer nicht die Hand gebe, wenn ich eine Frau bin. Und ich glaube, dass die Leute eine Chance auf Entwicklung haben, wenn sie den Gegenüber haben, der das nicht sprachlos tut und nicht darüber spricht, sondern dem man darüber spricht und auch seine Verletzlichkeit zeigt. Aber ich werde hier keine arbeitsrechtliche Konsequenzen ziehen, weil es ist einfach nicht dazugehört. Das sind unterschiedliche Leute mit sehr unterschiedlichen Einstellungen, aber ich kann niemandem zwingen, das zu tun.
Gibt es positive Beispiele deiner Arbeit, wo sich wirklich vielleicht auch kulturell was verändert hat, Führung verändert hat, indem dass du da warst und mit denen arbeiten konntest?
Es gibt enorm viele Beispiele, aber es fällt mir schwer, jetzt ein bisschen Werbung für mich zu machen.
Das würde ich nachher kritisieren.
Sehr gerne. Ich bin im Bereich Prävention tätig. Prävention ist Gedankenpflanzer, Alternativen zeigen, in Dialog auf Augenhöhe mit den Menschen. Das versuche ich in den Workshops, in den Schulen, genauso wie in interkultureller Kompetenzvermittlung, bei der Polizei, beim freien Wirtschaft, bei Unternehmer und vieles mehr. Mir geht es nicht belehrend aufzutreten, sondern in Dialog zu gehen. Und ich merke jedes Mal, wenn nach ein, zwei Stunden, nach den ersten so Antesten, wie ist dieser Mensch jetzt zu verstehen, was will er, darf ich dann offen sein oder kriege ich jetzt Vorwürfe, wenn ich das und das sage. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie offen reden können, dann, und das macht mir große Freude, wenn dann die Leute anfangen zu reden, Beispiele zu nennen, auch zu reflektieren. Und ich habe enorm viele Erfahrungen gemacht in dem Moment, wo nach so vielen Stunden zum ersten Mal, sage ich mal so, Tacheles gesprochen wird, wo die Leute dann die Probleme benennen, miteinander in Dialog gehen, dann entstehen enorm viele Chancen für einen Unternehmer. Und das ist genau, was ich unter Erfolg dann sozusagen buchen werde. Aber noch etwas ist enorm groß. Ich merke sogar, dass man, wenn man vernünftig über solche Themen spricht, wenn man wertschätzend ist für die Leute, die vielleicht unzufrieden sind, die vielleicht Probleme sehen, wo sie in Unternehmenskultur nicht wirklich eine Möglichkeit sehen, darüber zu sprechen. Wenn dann in diesem Rahmen eine Sprache gefunden wird, wenn die Leute dann merken, oh, ich habe jetzt etwas gesagt und das kam nicht reflexhaft, irgendwelche Vorwürfe, sondern man hat zugehört, man hat wertschätzend darauf reagiert, dann entstehen enorm viele, viele Chancen. Und manchmal muss man nicht die Lösung anbieten. Manchmal muss man die Leute nicht sagen, ihr müsstet jetzt ab morgen das und das tun, wenn diese Situation auftritt, sondern einfach zuhören und das Gefühl geben, ich sehe die Problematik, ich gebe dir auch jetzt die Zeit, um darüber zu reden, deine Unmut zu äußern. Und das ist meistens 70% der Arbeit, die wir tun. Mhm. Und die Antworten, die finden die Unternehmer oder diese Menschen, die teilgenommen haben, von selbst.
Du arbeitest ja auch relativ viel mit jungen Menschen, herausfordernden Lebenslagen, also wo es gerade schwierig ist. Was ist so die größte Hürde für die Personen im Arbeitsleben oder generell auch im Sozialleben, Fuß zu fassen? Was sind da gerade bei dieser Gruppe, die auch durch Corona schwer zu erreichen sind, Einfallstore?
Das ist eine sehr schwierige, komplexe Frage. Weil sie geht ja auch nicht nur zurück zu Corona, sondern sie hat auch mit der Kindheit zu tun. Also erstmal glaube ich, das, was die Menschen am meisten fehlt, sind Vorbilder. Sind Leute aus ihrem Umfeld, aus ihren Familien, die es wirklich geschafft haben. Ich war letzte Woche im Fernsehen und habe über Bürgergeld gesprochen. Und ich finde großartig, dass wir in einem Sozialstaat leben, wo Leute geholfen werden, die in Not sind. Das konnte uns allen passieren, dass wir morgen arbeitsunfähig sind und dann angewiesen sind, dass uns unterstützt wird, dass wir irgendwie unsere Kinder ernähren können, dass wir unsere Miete bezahlen können. Aber in dem Moment, wo ich Arbeit und Leistung unattraktiv mache, indem es sich nicht lohnt, das zu tun, zementiere ich Armut. Weil in dem Moment, wo die Kinder ihre Eltern über Jahre nicht arbeiten gehen sehen, wo sie nicht merken, dass die Arbeit nicht von Geldautomat kommt, sondern indem die Eltern 8, 9, 10 Stunden pro Tag irgendwo hingehen, was leisten, was schaffen, manchmal mit großer Freude nach Hause gehen, manchmal auch frustriert nach Hause gehen. Wenn die Kinder das nicht erleben zu Hause, dann wäre es nicht möglich, diese Kinder zu vermitteln, dass die Arbeit überhaupt eine Möglichkeit ist. Dann sehe ich ganz, ganz viele Leute, vor allem in diese sogenannten Brennpunktorte, die einfach niemanden haben, der es geschafft hat, Abitur zu machen oder zu studieren. Ich gehe mit meinen Mitarbeitern, die übrigens auch aus dieser Kultur kommen, und wenn sie sich vorstellen und sagen, ich bin Dennis, ich bin 23 Jahre alt, habe mein Abitur hier in Neukölln gemacht und jetzt studiere ich Jura. Und die Leute sind schockiert. Wow, du studierst, du hast Abitur gemacht, wie geht das? Und genau diese Vorbilder brauchen wir. Und wenn wir diese Zustände verändern wollen, dann, sage ich mal, helft nicht irgendwelche Vielfaltplakate, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Bildungschancen in Deutschland, unabhängig von der Postleitzahl der Eltern, dass wir eine gesunde Durchmischung schaffen. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über die Migrationsquote, dass wir dafür sorgen sollen, dass in den Schulen Menschen zusammenkommen aus unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Familien. Übrigens in Israel, ich habe eine Schule besucht, wo bis zur 12. Klasse alle zusammengeblieben sind. Manche haben ein Abitur gemacht, manche haben kein Abitur gemacht, aber wir waren alle zusammen. Mhm. Und das habe ich nicht als einen Nachteil erlebt. Im Gegenteil, ich habe unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Biografien erlebt. Das hat mich irgendwie stärker gemacht. Ich war offen für unterschiedliche Leute. Und hier haben wir einfach unterschiedliche Parallelwelten. Eine Parallelwelt, der weiß und bildungsnah ist, wo die Eltern Helikoptereltern sind und alles für die Bildung tun. Und die Kinder haben nachmittags Chinesisch und Englisch und dann Klavierunterricht und weiß ich nicht was. Und auf der anderen Seite Kinder, die unter sich bleiben, die meisten von ihnen erst mal mit 7 oder 8 anfangen, Deutsch zu lernen und nach Hause gehen, wo der Fernsehen 24 Stunden läuft, wo man kein Deutsch spricht, wo vielleicht nur 2 Bücher religiöser Art zu Hause sind und ansonsten keine Vorbilder haben. Und genau das müssen wir ändern. Die Menschen mit Migrationshintergrund sind weder dumm, noch irgendwie begrenzen ihre Fähigkeiten, sie kriegen viel weniger Chancen in eine Gesellschaft, die eigentlich Gleichberechtigung so groß geschrieben hat.
Okay, dann gehe ich mal auf die ganz praktische Ebene. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin tatsächlich in Berlin-Neukölln in einer Gesamtschule zur Schule gegangen, die die erste Schule war, in der Waffenkontrollen in den 90ern durchgeführt wurden. Also soweit ich weiß, bin ich der einzige Teilnehmer in dieser Jahrgangsstufe, der irgendwann eine Promotion geschafft hat. Was kann ich jetzt tun, quasi, um irgendwas weiterzugeben in diese Schule, die heute noch steht? Ich sage den Namen jetzt nicht, aber die steht noch. Insofern, was mache ich?
Also ich möchte so eine Schule nicht mehr haben.
Das
ich möchte,
noch,
dass diese Schule nicht als eine Problemschule gilt, wo dann Gewalt irgendwie die erste Assoziation, die kommt, wenn man darüber spricht. Sondern ja. Ich möchte die Schule noch viel mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, damit andere Eltern auch ihre Kinder dahin schicken. Und das ist genau das Problem. Also wenn wir es schaffen, aus diesen Schulen Orte machen, wo die Eltern überhaupt keine Sorgen haben, ihre Kinder dahin zu schicken, dann wird es passieren. Ich wohne im West-Berlin. Und hier in West-Berlin haben wir ganz viele Leute mit Migrationshintergrund. Das ist aber überhaupt kein Thema. Wissen Sie warum? Weil die Eltern, die hier ziehen, sie wollen alle Bildung. Sie wollen alle das Beste für ihre Kinder. Und egal, ob sie Ahmad oder Hassan heißen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, die Migrationshintergrund wird hier überhaupt nicht als etwas Negatives gesehen. Das gehört zur Normalität. Und ich möchte das auch in Neukölln haben, in Wedding haben, in Köln haben und überall, wo diese Menschen da sind. Gesunder Durchmischung und da, wo Probleme sind, die Probleme lösen. Da muss ganz klare Regeln haben. Aber ich möchte meine Tochter auch nicht so eine Schule schicken, wo das erste, wenn ich die google, dann zu sagen, ja, es gibt ein Waffenproblem an der Schule. Das wird nicht passieren. Und was du machen kannst, ist mit deiner Erfahrung, mit deiner Biografie, mit das, was du in der Schule erlebt hast, auch für die Kinder ein Vorbild sein. Ich war hier und heute habe ich einen Doktortitel. Und das ermutigt ganz, ganz viele Leute, auch an sich zu glauben. Und dann auch sie unterstützen, diesen Weg zu gehen. Und diese Begleitung muss langfristig funktionieren. Wissen Sie, welche Migranten erste Generation es geschafft haben, in Deutschland Erfolg zu haben? Wenn Sie diese Biografien lesen, von Jim Özdemir bis alle, die heute so bekannt sind, sie haben ein deutscher Nachbar, ein deutscher Oma, eine Pate oder Patin, die diese Kinder in der Hand genommen hat. Und das müssen wir viel mehr ermöglichen. Und dann wird es von sich aus dann funktionieren. Die meisten Eltern, die ich kenne, auch in Neukölln, auch diejenigen, die vielleicht Gewalt als Erziehungsmethode benutzen, ich erlebe sie nicht als bösartig. Ich erlebe sie als überfordert, als Leute, die nicht anders können, nicht anders gelernt haben, die auch, wenn sie ihre Kinder am 1. September Bücher und Rucksäcke und alles kaufen, am 2. September, wenn die Hausaufgaben kommen, scheitern sie, weil sie auch nicht lösen können. Und das ist nicht, dass sie ihre Kinder sagen, macht keinen Abschlüsse oder sei nicht gut in der Schule, sondern sie haben nicht die Möglichkeit, nicht die Methode, nicht das Können, um ihre Kinder auf diesem Weg zu unterstützen und zu begleiten.
Jetzt sind wir ja mit unserem Podcast so in dem Arbeitsmarkt-Unternehmenskontext unterwegs. Jetzt überlege ich gerade, wie denn Unternehmen, bevor sie überhaupt Kontakt haben, bevor sich jemand beworben hat, vielleicht eine junge Zielgruppe herantreten können und eine Vorbildfunktion, also genau diese Funktion vielleicht übernehmen können über Mitarbeiter, Führungskräfte etc. Also wie nähert man sich da an? Wie hilft man da weiter? Wie baut man Brücken?
Also mittlerweile haben wir einen unglaublichen Zugang. Und dieser Zugang heißt sozialen Medien. ich weiß nicht, ob Sie bemerkt haben, aber es bewerben sich enorm viele Geflüchtete, das sage ich bewusst, weil es sind Leute, die 10 Jahre in Deutschland, bei der Deutschen Bahn. Ich weiß nicht, ob Sie bemerkt haben, wie viele Leute wirklich neu in Deutschland sind, wo man merkt, die Sprache ist noch nicht so perfekt oder so. Und sie arbeiten bei der Deutschen Bahn. Wenn Sie dann forschen, wie Sie zur Deutschen Bahn kamen, waren das erste Mitarbeiter, die es vielleicht vor 7, 8 Jahren geschafft haben und anfangen einfach auf TikTok oder auf Instagram auf Arabisch von ihrer Arbeit zu erzählen. Was sie so im Alltag tun und wie sie es geschafft haben und wie der Vorstellungsgespräch war. Und das sind Vorbilder. Und ich glaube, dass die Unternehmer, die alle irgendjemandem haben mit einer anderen Kultur und Herkunft, auch die Möglichkeit geben, in den sozialen Medien genau diese Zielgruppe zu erreichen. Man muss da hingehen, auf sich aufmerksam machen und man muss auch diese Leute vielleicht ein bisschen mehr unterstützen, noch vor der Bewerbung. Also wie schreibt man eine Bewerbung? Wie verhalte ich mich in einem Vorgespräch? Wissen Sie, die Berliner Polizei hat es geschafft, innerhalb von 10 Jahren von fast 5% Menschen mit Migrationshintergrund zu 35% Menschen mit Migrationshintergrund zu haben. Einfach ist das nicht. Vorbild vor ganz Deutschland. Ja? Wenn man aber vertieft analysiert, wie die Polizei es geschafft haben, sie haben Vorausbildungsplätze in Kreuzberg aufgebaut. Wir haben diese jungen Menschen noch, bevor sie sich beworben haben, vorbereitet auf den Test. Wir haben ihnen keine Sonderrechte gegeben und so weiter. Wir haben ihnen gesagt, okay, es gibt einen Sportteil, es gibt einen sprachlichen Teil, es gibt so einen Test und wir versuchen jetzt uns ein bisschen besser zu vorbereiten darauf. Und das hat da geholfen, erstmal zu schauen, okay, das ist eine Möglichkeit, also ich kann mich bewerben und B, ich kriege auch Unterstützung dafür. Mhm. Und deshalb sieht man, wie in Rekordzeit innerhalb von 10 Jahren so viel mehr Leute mit Migrationshintergrund schaffen, die Ausbildung bei der Polizei auch erfolgreich zu beenden.
Und es ist viel unterm Strich einfach Kommunikation, ne? Das ist das, was als Kern eigentlich so in diesem Gespräch die ganze Zeit mitschwingt. Es ist einfach der Dialog, es ist einfach viel Kommunikation, ob jetzt über Social Media oder einfach im Direktgespräch, Führungskraft mit Mitarbeitenden, Kommunikation, interne Kommunikation in Unternehmen, die Kommunikation nach außen, das ist in vielen Teilen einfach die Lösung.
Klare Regeln, klare Sprache, Forderungen stellen, aber unterstützen, mit den Menschen unterwegs zu sein.
Und keine Angst vor
Streit. Was mir auch durch den Kopf geht. Achso, Entschuldigung, sag nochmal.
Keine Angst vor Streit, also vor gesittetem Streit, wenn ich das richtig verstehe.
Ich weiß es nicht, wie die Leute auf einmal auf die Idee gekommen sind, dass Demokratie Harmonie und Konsens bedeutet, dass wir uns alle lieb haben und dass wir keinen Streit haben wollen. Für mich ist Demokratie leidenschaftlich über Themen sachlich differenziert in der Argumentation zu streiten, miteinander in Dialog zu gehen, zu debattieren. So habe ich die Demokratie in Israel verstanden. So bin ich nicht groß geworden, aber so möchte ich meine Tochter erziehen. Und vielleicht eine sehr persönliche Sache. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo viele Themen tabu waren. Wo man als junger Mensch wenig Möglichkeit gehabt hat, seine Meinung zu sagen. Weil das musste ja man in Ansprache mit den Autoritäten wenn überhaupt geäußert wird. Und als ich nach Deutschland kam und mich auch emotional sozusagen von diesen Zwängen auch befreit habe, wo ich bemerkt habe, Demokratie bedeutet jetzt, dass ich meine Meinung sagen darf. Und ja, ich erwarte nicht, dass die Leute meine Meinung teilen, aber ich möchte meine Meinung laut und deutlich auch artikulieren, dann werde ich niemals erlauben, auch wenn es manchmal sehr, sehr hart ist an Reaktionen, die ich bekomme, dass jemand anderen bestimmt, welche Meinung ich haben darf. Das ist mein Verständnis von Demokratie, von Freiheit und das gebe ich nie wieder auf.
Das Interessante ist ja, dass wir in einem Land leben, in dem die freie Meinungsäußerung ja durchaus möglich ist, ohne bestraft zu werden, aber trotzdem tun wir es nicht. Also das ist ja irgendwie, das ist
doch, oder? Da bin ich nicht sicher. Also ich weiß, das ist eine recht radikale Narrative und viele von der AfD von fehlender Meinungsfreiheit sprechen. Das möchte ich nicht bestätigen. Aber wenn 40% der Menschen in Deutschland das Gefühl haben, über bestimmte Themen dürfen sie nicht offen reden, dann kann natürlich sachlich Leute kommen und sagen, Entschuldigung, ihr konntet hier alles sagen, warum sagt ihr das? Und die Mehrheit der Menschen sagt das nicht, weil die sozialen Sanktionen sehr hart sind. Es muss nicht die Polizei kommen, damit ich weiß, dass ich etwas nicht sagen darf. Sondern das können Sie bei jungen Menschen in der WhatsApp-Gruppen erleben. Wenn jemand vielleicht eine abweichende Meinung zum Thema Migration hat, dann kommt fast reflekthaft diese Wasser auf die Mühlen der AfD als Argumentation. Oder dann kommt irgendwie Leute, die sagen, das ist rechtsextremer und das ist irgendwie populistisch und weiß ich nicht was. Und die Leute haben das Gefühl, in ihr Arbeitsplatz, in ihrem Umfeld, manchmal sogar die familiären Umfeld, ist lieber nicht darüber zu sprechen, nicht die Meinung zu sagen. Das ist nicht die Gesetzbuch, der sagt, du darfst das und das nicht sagen. Ja, gibt es natürlich,
ja,
wenn man Volksverhetz und so weiter. Ja. Aber die sozialen Sanktionen sind auch teilweise in Unternehmer unfassbar intensiver geworden. Und das ist eine Entwicklung, die ich mit Sorge beobachte.
Ich glaube, die ist auch tatsächlich noch einmal massiv angestiegen durch und nach der Corona-Zeit, weil da wurde das ja sehr stark polarisierend nochmal in der Kommunikation stattgefunden. Ja, es gab keine, wie du schon sagst, keine formalen Strafen, aber soziale Meinungen wurden sehr, sagen wir mal, also nicht als produktiver Streit, sondern schon als, fast schon mit dem Panzer durchgeführt.
Ich hab während Corona immer wieder, egal was ich gesagt habe, meine Vorträge, meine Tweets damit angefangen zu sagen, ich trage eine Maske, ich bin dreimal geimpft, aber ich habe ein Problem mit gewissen Maßnahmen. Ich habe ein Problem, was wir die Kinder angetan haben. Ich habe ein Problem mit der Kommunikation. Ich habe ein Problem, dass wir so viele Themen eigentlich komplett den Querdenker überlassen haben, weil wir keine Flexibilität ermöglicht haben. Ich bin 2022 von Frankfurt nach Basel gefahren mit dem Zug und ich musste teilweise in Deutschland bis zum Grenze Maske tragen und im gleichen Zug ab der Grenze keine Maske tragen. Und dass ich das doof finde und nicht nachvollziehbar, ist selbstverständlich. Aber darüber zu reden, haben wir nicht. Und bei der Corona habe ich bemerkt, verdammt, dieses Land kann nicht debattieren. Sie kann nicht Ambiguität zulassen. Sie will Vereindeutigung, sie will Klarheit. Alle Sachen muss in 0 oder 1 wie eine Programmiersprache laufen und dazwischen gibt es keine graue Tone. Es gibt aber viele graue Tone und das ist enorm wichtig, die Sprache zu finden, um Sachen zu kritisieren, die man nicht nachvollziehen kann. Das ist Mündigkeit und nicht das, was Karl Lauterbach immer cool zu finden, wenn er über Corona spricht, sondern auch Widerstand zu leisten. Sagen, Leute, als Psychologe sehe ich, was wir die Kinder und die Jugendlichen antun und das wird auch Folgen haben. Aber damals habe ich von Medien, von Intellektuellen, von Journalisten so viel Widerstand erlebt. Man wollte das gar nicht sehen, weil man sah eigentlich jeder Kritik als Unterstützung für die Querdenker, die ich absolut auch ablehne.
Ahmad, eine Frage zum Schluss. Wenn du eine Sache im deutschen Arbeits- und Bildungssystem mit einem Fingerschnipsen ändern könntest, was wäre es?
Schwierige Frage. Darüber haben wir gesprochen, aber es ist mir wichtig, weil ich das auch in meinem Unternehmen immer wieder erlebe. Und wir führen das zusammen, ich und meine Frau, die ist als deutsch sozialisiert und ich als israelisch sozialisiert. Weniger einfach rund um Themen reden, sondern tachless reden, mehr handeln, mehr lösungsorientiert, mehr Schnelligkeit, mehr nicht nur Flexibilität, sondern auch Wege zu gehen, die vielleicht traditionell nicht so wirklich erlaubt sind. Also einfach mehr den individuellen Touch geben, die Leute die Sache so zu machen, wie sie es für richtig halten und weniger versuchen, durch Bürokratie alles unflexibel zu machen. bei der Bildungssystem, ich bin großer Fan von unserem Bildungssystem, vor allem den dualen Ausbildungsmöglichkeiten. Mhm. Ich glaube, wir sollten viel mehr Leute gewinnen, die Ausbildung machen. Wenn ich heute 17 bin, dann würde ich nicht Psychologie studieren, sondern vielleicht eine Ausbildung machen. Weil ich sehe da Zukunft, ich sehe da Mangel, ich sehe da Möglichkeiten. Aber ich würde das nicht machen, wenn man mir in der Familie, aber auch in der Gesellschaft vermittelt, ich bin weniger wert, wenn ich dann eine Ausbildung mache, als wenn ich Abitur mache. Das heißt, wir müssen weniger Geisteswissenschaftler haben und viel mehr Leute, die vor Ort arbeiten, die eine Ausbildung haben, die ihre Sachen auch gut machen, die Made in Germany wieder groß machen. Das machen wir nicht mit Gendern, sondern das machen wir mit Ingenieure. Das machen wir, indem wir die Arbeit so machen, dass jeder, der in Deutschland besucht und schaut, wie hier Wohnungen gebaut werden, wie man auf Kleinigkeiten achten, voller Bewunderung für das Land und für ihre Können und für das, was sie leistet. Und mehr davon, mehr die Leute zum Machen zu bewegen und weniger diese Work-Life-Balance und Leute, die nicht mal 23 sind und erstmal gegen die Arbeit kämpfen, statt mit der Arbeit groß zu werden. Da wünsche ich mir, dass da in eine ganz andere Richtung geht als die Trends, die wir gerade erleben.
Ja, großartiges Schlusswort, muss ich wirklich sagen. Ja, kann ich voll unterstreichen. Ahmad, es war ein großartiges Gespräch. Ich habe überlegt, was könnte ich jetzt noch kritisieren? Eigentlich nichts. Ich bin eigentlich genauso deutsch, wie du es beschrieben hast. Daran muss ich tatsächlich noch ein bisschen üben. Simon schmunzelt, weil er weiß, dass es so ist. Aber in dem Fall, mir fällt kein kritischer Punkt ein.
Ich habe es aber im Gespräch
nicht gespürt. Ach so, sehr gut. Sehr gut. Das ist schon mal ein guter Anfang. Nein, ich musste.
Nee, es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ich musste teilweise
auch zu danken.
Abschließend wirklich, ich kann das bestätigen, was du sagst, aus so einer kleinen persönlichen Anekdote, und ich mache das ganz selten. Aber mein Großvater war Grieche. Und meine Mutter und ich haben aus dieser Perspektive eine ähnliche, wie soll ich sagen, Kommunikationsform. Das heißt, wir diskutieren bewegt. Wir haben hier gerade die Kamera an für die Hörer, ich bewege meine Hände.
Genau.
Das tue ich immer. Und wir kommunizieren auch sehr, sagen wir mal, teilweise nicht schreiend, aber schon etwas lauter, wenn wir kommunizieren. Meine Frau hat 1,5 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass wir uns nicht streiten, sondern dass wir nur über etwas sprechen.
Ja.
Also das ist, wir unterhalten uns nur, und das war kein Streit. Und die Frage war, könnt ihr euch wieder vertragen? Es gibt gar kein Problem, wir haben nur kommuniziert. Und insofern kann ich das sehr gut widerspiegeln, was du meinst. Ich kenne das, und so ein bisschen mehr Offenheit wäre auf jeden Fall hilfreich, glaube ich, um Probleme angehen zu können.
Absolut.
Ganz lieben Dank, Simon, für die Anekdote. Ganz lieben Dank, Ahmad, für das wunderbare Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und
danke,
ich habe wirklich verdammt viel gelernt. Danke
dafür. Vielen Dank. Danke, dass ich ein Gast sein durfte. Und alles Gute, viel Erfolg und vielleicht irgendwann bald wieder.
Sehr gerne. Und lass uns auch hier, ich sag mal so, ich überlege mir das mit der Schule tatsächlich. Weil, also ich denke auch, was tun könnte man. Und lass uns gerne, wenn irgendwelche Überschneidungen sich ergeben, auch in diesem Bereich aktiv werden.
Sehr gerne.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.